Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute zugeschaltet ist Herr Bernd Wollschläger. Herr Wollschläger, Sie sind mit in der Leitung.
Ja, ich bin hier.
Einen schönen guten Abend aus Frankfurt, einen schönen guten Mittag nach Florida. Sie sind aus Florida hier zugeschaltet. Sie leben in Florida als Familienarzt mit Ihrer Familie. Sie sind aber in Deutschland, in Bamberg geboren und haben nicht nur in Israel gelebt, sondern Sie sind in Israel auch zum jüdischen Glauben übergetreten. Und wir haben Sie eingeladen, weil Ihre Biografie eine Biografie ist, die, glaube ich, es ist nicht nur eine persönliche Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die sehr viel mit dem deutsch-jüdischen Verhältnis zu tun hat. Würden Sie dem zustimmen?
Schönen guten Tag. Also guten Tag von mir und guten Abend in Deutschland. Kleine Korrektur, ich bin in Deutschland übergetreten und danach nach Israel ausgewandert.
Okay.
Aber ich bin gerne bereit, darüber mit Ihnen zu sprechen.
Dann würde ich einfach anfangen. Sie kommen aus Bamberg und Sie sind in einer Bamberger katholischen Familie aufgewachsen. Ihr Vater war in der Wehrmacht. Ihr Vater war Offizier in der Wehrmacht. Er war Panzerkommandant. Ihre Mutter war Sudetendeutsche, also musste nach dem Weltkrieg aus der Tschechoslowakei fliehen. Als Junge waren Sie sich damals in Bamberg, das ja eigentlich vom Weltkrieg sehr verschont war, bewusst, dass Deutschland, Sie sind 1958 geboren, gerade aus einem sehr tragischen Krieg herauskam und gerade durch ein sehr dunkles Kapitel deutscher Geschichte durchgegangen ist. Wie ist das damals als kleiner Junge oder als junger Mensch langsam in Ihnen bewusst geworden, dass das nicht eine Zeit, jede Zeit ist, sondern dass das eine Zeit ist, die gerade vor kurzem eine sehr tragische und auch sehr schwierige Geschichte hatte?
Ja, ich bin in Bamberg 1958, 13 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Und Bamberg war und ist eine Stadt, die sehr historisch ist, praktisch ein Museum, ein lebendes Museum. Und ich war von Geschichte umgeben und sehr viel von Geschichte natürlich von meinen Lehrern gehört und persönlich erfahren. Aber ich war ungefähr 6, 7 Jahre alt, 8 Jahre vielleicht Maximum, als es mir langsam bewusst wurde, nicht intellektuell, aber vom Gefühl her, dass da eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was die Lehrer über die Stadt sagen, über die Geschichte erzählen und was ich jeden Tag gesehen habe. Ich wusste, dass ein Krieg stattfand. Das war mir klar. 10.000 amerikanische Soldaten stationiert in der Nähe von Bamberg, NATO-Manöver. Die Mauer war ungefähr 50 Kilometer weiter Osten. Also das wusste ich. Aber ich wusste auch, dass dieses Thema Krieg und Vergangenheit zwischen 1933 und 1945, dass ein Teil der Vergangenheit tabu war, eine Tabuzone. Und dass ich zu Hause nicht drüber sprechen durfte, obwohl dieser Krieg, der stattfand, meine Eltern das ganze Leben zerrüttet hat. Meine Eltern wurden nicht in Bamberg geboren. Mein Vater kam aus Berlin. Meine Mutter war Flüchtling aus dem Sudetenland. Und beide wollten nicht, dass mit mir darüber reden. Das war praktisch eine Tabuzone, die ich nicht eintreten konnte. Und langsam, aber sicher, haben sie mir dann die Geschichten erzählt, die natürlich mehr Fragen als Antworten in mir hervorgerufen haben.
Jetzt ist das natürlich eine Geschichte, die in Deutschland und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, ich bin Österreicher, damals eine übliche Geschichte war. Es wurde vom Krieg in der Zeit nicht viel erzählt. Das kam erst später. Jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, hat es in Ihrer Familie auch noch eine sehr persönliche Zuspitzung gehabt. Ihr Vater war ja nicht nur einfach Offizier der Wehrmacht, er war auch nach dem Krieg, wenn ich das so sagen kann, ein mit der Wehrmacht noch sehr stark identifizierter Mensch. Kann man das so formulieren?
Ja, ich kann mich entsinnen, dass zu Hause, bei uns zu Hause, die alten Kameradentreffen stattfanden. So einmal, zweimal im Jahr kamen so die alten Haudegen zusammen. Aha. Alle diejenigen, die unter meinem Vater gedient haben und meinen Vater behimmelt haben, angehimmelt haben als den Arturo, sein Vorname war Arthur, der Held, weil mein Vater eine strategische Stadt auf dem versuchten Durchbruch nach Moskau eingenommen hat, Orel, das Ritterkreuz bekommen hat und vom Hitler persönlich an seine Uniform platziert wurde. Und mein Vater war der Held und diese alten Kriegskameraden haben mir für immer versucht, dazu darzustellen und das auch mich davon zu überzeugen, dass ich auf meinen Vater stolz sein sollte, weil er der Held ist ein alter Krieger war. Und ich war stolz auf meinen Vater. Ich wusste ja nichts anderes, hatte keinerlei Vergleichmöglichkeiten. Und das war für mich der Eintritt in diese Tabuzone, die diese alten Kriegskameraden, Helden des Zweiten Weltkrieges die Tür geöffnet haben und ich dann langsam angefangen habe, Fragen zu stellen. Weil es gab Diskrepanzen zwischen dem, wie mein Vater angehimmelt wurde und was mein Vater mir erzählt hatte und was ich in der Schule dann langsam gelernt habe.
In einem Vortrag, der am Internet zugänglich ist, haben Sie eine Szene angesprochen, die mich sehr beeindruckt hat, weil sie einfach für sich sehr aussagekräftig für diese Zeit ist. Sie haben gesagt, Ihr Vater hat Weihnachten in einem schwarzen Anzug und mit dem Eisernen Kreuz gefeiert.
Richtig.
Das spricht ja schon sehr viel. Das spricht einfach auch einfach von der Familienatmosphäre, in der Sie damals groß geworden sind. Sie haben gesagt, dass es da langsam anfing, dass Sie Diskrepanzen wahrnahmen. Welche Diskrepanzen waren das, die da den kleinen Jungen irgendwie aufgefallen sind?
Ja, das erste war eigentlich sehr, sehr direkt und öffentlich, weil wir lebten in einem Haus in der Schützenstraße 20 in Bamberg. Das gehörte einer adligen Dame. Und mein Vater und meine Mutter haben mir immer gesagt, ich sollte diese Dame nicht fragen und nicht mit ihr sprechen und sie nur respektieren. Und in der Halle des Hauses, war ein Riesenhaus, da war so eine kleine Vorhalle, rechts war dann der Eingang zu unserem Apartment, gab es ein Bild, ein Gemälde, das hing an der Wand. Und das hat ein Offizier dargestellt, wie mein Vater dessen Bild, da ich natürlich in Fotos auch gesehen habe, Offizier in Uniform und dem Ritterkreuz um den Nacken. Und als ich meinen Vater gefragt habe, wer dieser Mann war, weil er anscheinend nicht mein Vater war, hat mein Vater mir gesagt, das wäre ein Verräter und ich sollte keine weiteren Fragen stellen. Mhm. Und danach fand ich heraus, dass die Dame, die im zweiten Stock lebte, die uns dieses Apartment vermietet hat, die Witwe von Klaus Stauffenberg war. Und dieses Bild war ein Bild von Stauffenberg. Ich war sehr praktisch in dem Haus des Stauffenbergs aufgewachsen und mir dann praktisch für diese Diskrepanz überbrücken müsste. Mhm. Wie kann es sein, dass ein Mann, mein Vater, ein guter Mann ist, ein guter Offizier und dieser Mann auf dem Gemälde ein schlechter Mann, ein schlechter Offizier war? Was bedeutet das Verrat? Das war die erste Diskrepanz.
Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Wie ich das zum ersten Mal gehört habe, hatte ich eigentlich meinen Ohren nicht wirklich geglaubt. Ihr Vater, ein deutscher Kriegsheld, der auch sich selbst als Kriegsheld wahrnimmt, lebt im Haus von dem hingerichteten Graf Stauffenberg, jener Graf Stauffenberg, der 1944 den Anschlag auf Hitler versucht hat und auch versucht hat, damals in letzter Minute noch das Hitler-Regime zu stürzen, der dafür hingerichtet wurde. Sie leben nicht nur in dem Haus von Graf Stauffenberg, sie leben auch mit der Witwe von Graf Stauffenberg. Das ist ja eine Lebenssituation, die eine Hintergrunddramatik hat, die muss man als kleines Kind ja irgendwie wahrnehmen. Das muss ja auch eine Spannung im Haus gewesen sein. Ich nehme mal an, Ihr Vater und die Witwe Stauffenberg werden sich ja einander auch begegnet sein. Die werden ja voneinander auch gewusst haben. In dieser Begegnung muss ja die ganze Dramatik der deutschen Kriegsgeschichte irgendwie mitgeschwungen haben.
Das ist richtig. Natürlich als achtjähriger Junge bekommt man das natürlich intellektuell nicht mit, aber ja. Unterbewusstsein, dass da etwas nicht, wenn ich mal den Begriff benutzen darf, koscher war. Yeah. Irgendwas war da nicht in Ordnung. So dieses unterschwellige Gefühl, stimmt was nicht. Und ich habe auch immer wieder von meinem Vater diese, als er mal angefangen hat, über sein Leben zu reden, hat er nie aufgehört, hat mir immer wieder diese Heldenszenen da, die mir vorgestellt, der wäre der jüngste Panzerkommandant gewesen. Er hat das Ritterkreuz verdient, er war der Held, und so, dass ich praktisch das für einen unter ein Dach bringen musste, diese Diskrepanz zwischen dem Heldenmythos meines Vaters und dem Verhalten anderer. Und ich habe natürlich dann über den 20. Juli 1944 später gelernt. Ich habe auch aus Stauffenberg, die Mitte Stauffenberg, näher kennengelernt. Ich habe auch in dem Apartment oben, habe mit ihr gesprochen. Mir ist dann intellektuell auch das Licht aufgegangen. Mein Vater möchte über gewisse Dinge nicht sprechen und irgendwas stimmt da nicht.
Das heißt, Sie sind der Frau Stauffenberg, der Witwe Stauffenberg, nicht nur im Treppenhaus begegnet. Sie waren auch mit ihr und hatten mit ihr auch in irgendeiner Form persönlicheren Kontakt.
Ein Kontakt, ich habe eigentlich das letzte Mal mit ihr gesprochen, das war, bevor ich ausgewandert bin aus Deutschland, 1984, mein Gedenken der Männer und Frauen des 20. Juli 1944, wurde ein Denkmal enthüllt, und da war ich dabei mit der Gräfin Stauffenberg, und ich kann mir noch entsinnen, was sie mir gesagt hat. Sie sagte, was du tust, wird deinem Vater wahrscheinlich nicht gefallen, weil ich damals schon sehr öffentlich aufgetreten bin, und sie wusste natürlich von dem Konflikt zwischen mir und meinem Vater. Mhm.
Hatten Sie, wie Sie noch in dem Haus lebten, als Jugendlicher, als Kind, Kontakt mit der Gräfin Stauffenberg?
Ja, in dem Sinne Kontakt, weil sie Enkelkinder hatte, und ich habe mit denen gespielt. Yeah. Es war also weniger intellektuell als mehr als ein Kind, yeah, das gerne mit anderen Kindern spielen möchte, und habe dann die politische ganze Familie in dem Sinne kennengelernt.
Aber ich nehme mal an, das Thema, mit dem Thema meine ich einfach die deutsche Kriegsvergangenheit, war hier kein Thema.
Das war ein Tabuthema. Bis 1972, als die Olympischen Spiele in München stattfanden, wurde in unserem Haus über das nicht geredet. Mein Vater hat mir immer wieder gesagt, darüber reden wir nicht.
Gut, dann kommen wir doch gleich auf 1972 zu sprechen. Olympische Spiele in München, die ersten Olympischen Spiele auf deutschem Boden nach den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, also auch hier eine riesige symbolische Bedeutung. Die Spiele in Berlin 1936 waren der Showcase des jungen nationalsozialistischen Regimes für die Welt, hier die Zukunft der Welt darzustellen. Leni Riefenstahl hat das ja auch dramatisch im Bild festgehalten. 1972 wollte Deutschland in München sozusagen das Gegenbeispiel setzen. Ein anderes Deutschland mit anderen Olympischen Spielen. Aber es kam anders. Es kam, ich war damals auch als kleiner Junge in München. Es kam zu einem Terroranschlag. Palästinensische Terroristen haben das israelische Olympiateam als Geisel genommen. Die deutsche Polizei, kurz ausgedrückt, hat sich nicht sehr geschickt verhalten. Es kam zum Blutbad, und es kam zum Tod, zum politischen Mord wieder in Deutschland an Israelis, an israelischen Sportler. Das war schon ein dramatisches Ereignis, das ich hatte es damals als Kind auch nicht mitbekommen, was war, obwohl ich sozusagen bei der Trauerfeierlichkeit im Olympischen Stadion damals live dabei war. Aber die Dimension, die das hatte, war mir damals natürlich auch nicht bekannt. Aber Sie sagten, das hat in Ihrer Familie zum ersten Mal das Thema deutsche Kriegsvergangenheit zum Thema gemacht.
Ja, das wurde natürlich, war eine nationale Tragödie. Und ich kann mich noch entsinnen, dass wir in Bamberg zu Hause vor einem Fernseher saßen und das alles mitbekommen hatten. Und die Reaktion meines Vaters war eine Reaktion, die ich nicht verstanden habe. Mir war völlig bewusst als 14-Jähriger, dass der Mord an 11 olympischen Teilnehmern eine Tragödie war und dass die Tatsache, dass sie Juden waren, etwas Besonderes war. Mhm. Weil wir über Juden gehört haben in der Schule, dass Juden während des Zweiten Weltkriegs umgebracht wurden, als praktisch wie alle anderen auch. Über Holocaust haben wir damals noch nicht geredet. Mhm. Aber mein Vaters Reaktion war eigenartig. Er war empört, aufgebracht, dass die Juden uns wieder antun, uns eine Schande, diese Schande dieses Mordes an Juden wurde durch Juden verantwortet. Das war durch die Täter, die Opfer waren Täter und die Täter waren die Opfer. Und ich habe ihn gefragt, warum? Das ist doch eine Katastrophe. Wurden 11 Athleten umgebracht und sagt, in unserem Haus werden wir über die Juden nicht sprechen. Das haben die sich selbst zukommen lassen. Das ist deren Schuld. Und diese Reaktion ist natürlich kontrastiert mit was unsere Lehrer dann uns erzählt haben in den folgenden Wochen und Monaten. Mhm. Und das Thema des Mordes an Juden intensiviert wurde und mir dann bewusst wurde, dass der Mord an Juden nicht ein Unfall der Geschichte war, sondern dass es eine geplante Massenmord im Namen Deutschlands und natürlich im Namen auch Männer wie meines Vaters durchgeführt wurden. Und da habe ich angefangen, meinen Vater zu fragen, was er wusste.
Und geschehen, dass damals der junge Bernd Wollschläger auch einen Lebensweg einschlug, der zumindest sehr ungewöhnlich war. War das damals schon der Zeitpunkt, wo Sie sich angefangen haben, persönlich für das Judentum zu interessieren?
Ja, und zwar deswegen, weil mein Vater mich nicht so bereden wollte. Er verneinte die Verantwortlichkeit, dass er verwickelt war. Er immer wieder betonte, die Wehrmacht hat das nicht gemacht, sondern das war alles die SS, was auch angeblich stattgefunden hatte. Wie sie sich dann endgültig dann mir gesagt, ein paar Jahre später, dass der Mord an Juden, der sogenannte Holocaust, eine geschichtliche Notwendigkeit war, weil jemand musste den Mist ja aufräumen, der im Osten war. Und ich habe dann nicht verstanden, dass mein Vater so eine verachtende Einstellung gegenüber anderen Menschen hatte, die ich nicht kannte. Ich kannte keine Juden. Ich wusste gar nicht, was Juden waren. So dass ich mich praktisch selbst bemüht habe, darüber mehr kennenzulernen, Bücherei gegangen bin, Bücher gelesen, Artikel gelesen. Und dann diese bohrende Frage, warum die Jungen, warum die Juden? Warum haben mein Volk, die Deutschen, das an den anderen gemacht? Warum? Und diese Frage, warum, brachte mich dann natürlich hat mich dann so motiviert, dass ich mich an eine jüdische Gemeinde in Bamberg in Verbindung gebracht habe. Ne?
Jetzt ist das Judentum ja keine Religion, die einfach Nicht-Juden zugänglich ist. Wie kam es zu dieser Begegnung? Ein kleiner deutscher Junge, damals 14 Jahre, schätze ich mal, kommt zur kleinen Bamberger jüdischen Gemeinde. Ich glaube, damals gab es in ganz Deutschland nicht mehr als 30.000 Juden.
Richtig.
Möchte dort, also was haben Sie sich vorgestellt? Mit welcher Absichtserklärung sind Sie da sozusagen vor der Tür gestanden und haben gesagt, hier bin ich, ich würde gern Religion kennenlernen?
Ja, das war noch etwas anderes. Ich habe mich mit 14 Jahren angefangen zu interessieren, zu lesen und dann mit dem Verständnis, das ich ja gewonnen habe und auch entwickeln sich da Schuldgefühle. Und ich habe einem Lehrer gefragt, einen Religionslehrer in unserer Schule gefragt, wie ich damit zurechtkommen könnte. Mhm. Und er hat mich an eine Friedensinitiative verwiesen, mhm, wo junge Juden und junge Araber aus Israel nach Deutschland kämen einmal im Jahr. Und ich sollte mich dieser Gruppe mal anschließen. Ich war damals 17, 18 Jahre alt und dann meine eigene eine eigene Erkenntnisse dessen zu bekommen, was eben Juden waren oder sind. Und das war 1977. Damals bin ich dann also mit dem zusammen in eine Gruppe von jungen Israelis getroffen, persönliche Kontakte wurden geknüpft und ich bin dann zum ersten Mal nach Israel gefahren, um meine neuen gefundenen Freunde in ihrem Lande zu besuchen. Mhm. Natürlich war da meine Frau involviert, es gibt immer eine gewisse romantische Note hier, aber ich bin dann nach Israel gereist, alleine, habe meine Freunde dann dort besucht und zum ersten Mal bewusst geworden, wie dieser Holocaust und diese Tragödie, dieser Massenmord an Juden, dieses kollektive Bewusstsein in Israel beeinflusst hat und auch noch beeinflusst. Und ich habe mich gefragt, wie können diese Menschen weiterleben unter diesen, mit all dem, was sie erfahren hatten, und der Schuld, und wie kann ich damit diese Schuld verarbeiten? Und nachdem ich in Deutschland wieder zurückgekehrt war, Alter von 17, 18, habe ich dann eine jüdische Gemeinde, habe ich mich einer jüdischen Gemeinde angenähert sozusagen, und der Vorsitzende der Gemeinde, Itzhak Rosenberg, hat mir angeboten, Shabbos-Goy zu werden für diese Gemeinde. Ein Shabbos-Goy ist ein Nicht-Jude, der alle Aufgaben wahrnimmt, die religiöse Juden während des Shabbats, also Samstags, Freitagabend bis Samstagabend, nicht machen dürfen. Ich war praktisch angestellt sozusagen, freiwillig angestellt. Und habe dann dadurch Kontakte zu der jüdischen Gemeinde aufgenommen, intensiviert und von der jüdischen Gemeinde gelernt, was Judentum bedeutet und was Juden sind und wer Juden sind.
Jetzt war das ja etwas, das in der damaligen Zeit, ich meine jetzt nicht dieser konkrete Kontakt mit Isaac Rosenberg, den Sie schildern, aber im Prinzip diese Intention, die Sie ja damals verfolgt haben, etwas, das häufiger vorkam. Es gab damals viele Deutsche, viele junge Deutsche, die nach Israel gingen, in Israel im Kibbutz gelebt haben und gearbeitet haben. Es gab viele deutsche Jugendliche auch, die Interesse hatten, Hebräisch zu lernen. War damals Ihr Interesse auch bereits an der jüdischen Religion als Religion? Es ist sozusagen eines an dem Schicksal des jüdischen Volkes als Deutscher wirklich teilzuhaben und zu sehen, diese Menschen, vor allem wenn man nach Israel fährt und sieht, dass Erbe, das psychologische Erbe des Holocaust in dieser ganzen Nation natürlich auf jeder Straßenecke wahrnehmbar ist und dass das, was bis 45 hier in Deutschland passiert ist, einfach eine tiefe Wunde auf allem im jüdischen Volk, aber nicht nur im jüdischen Volk hinterlassen hat, dass man hier als junger Mensch irgendwie drauf reagiert, ist verständlich. Aber es schien, dass das bei Ihnen auch ein Interesse ausgelöst hat an jüdischer Spiritualität, jüdischer Religion.
Ja, am Anfang, meine anfängliche Motivation war natürlich Sühne, Schuld, eine Suche nach Aufarbeitung dieser persönlichen Schuld, weil ich während dieser Zeit nicht nur mit der jüdischen Gemeinde in Kontakt stand und ein Shabbos-Goy war, sondern weil ich auch erfahren habe durch eigene Studien und Nachforschung, dass mein Vater nicht nur ein Held im Kampf war in Russland und in Frankreich, sondern dass er auch sogenannte Schweinereien angestellt hat. So wurde das bezeichnet. Es war Ermordung von Zivilisten, sogenannte Human Shield Operations. Ich habe also 20 Jahre nach seinem Tod auch dann noch Dokumente gefunden, nach der Wiedervereinigung mit der Deutschlands, noch Dokumente gefunden, die Verhörungsprotokolle von der britischen und amerikanischen Offizieren, die mein Vater natürlich verhört haben.
Okay.
Und mein Vater war beteiligt. Er war zwar nicht an den Öfen in Auschwitz, aber er hat sogenannte Roundup Operations, wo die also die Sicherheit gegeben haben, für SS in die Gebiete einzudrängen, wo Juden waren, diese Gebiete abgeriegelt haben. Also mein Vater wusste davon Bescheid und war auch aktiv oder passiv daran beteiligt. Und das hat natürlich noch eine persönliche Schuld mir gegeben, und die ich verarbeiten musste. Und mein Interesse an dem Judentum das anfänglich durch Schuld motiviert war, bekam dann ein Interesse an deren Geschichte, an deren Religion, an deren Kultur. Und je mehr ich mich von meiner eigenen Familie entfernt habe, auch physisch entfernt habe, desto mehr habe ich mich integriert gefühlt in diese jüdische, kleine jüdische Welt von diesem Mitglieder der Gemeinde, es waren da ungefähr 30, waren alle Holocaust-Survivors. Mhm. Die hatten alle die Nummer tätowiert auf ihrem Arm und die wussten, dass ich Deutscher war. Aber die haben mich akzeptiert und mehr oder minder adoptiert, sodass ich praktisch ein integraler Teil dieser Gemeinde wurde. Und dann die Frage natürlich mir bestand, zu wem gehöre ich? In welche Welt gehöre ich? Mhm. Die Welt meiner Eltern, Deutschland oder in die andere Welt des Judentums, der Israelis. Und ich habe angefangen, mich dafür zu interessieren und den langen Prozess der Konvertierung begonnen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war das für den jungen Menschen wirklich die direkte Entscheidung zwischen zwei Familien.
Richtig.
Und wirklich eine existenzielle Entscheidung, zu welcher Familie gehöre ich. Diese Weihnachtsszene, die ich vorher kurz mit dem Ritterkreuz angeschnitten habe, das war ja im Kontext eines Weihnachten, wo sie zu Hause nicht zu Weihnachten waren, weil sie gesagt haben, dass sie nicht die Geburt Christi mit jemandem feiern wollen, der in solche Verbrechen verwickelt war. Und dass sie sozusagen mit ihrer anderen Familie sind. Das heißt, es war für diesen jungen Menschen wirklich die Frage, gibt es eine Familie, in die bin ich hineingeboren und da ist eine andere Familie, die sich mir geöffnet hat, und eine Identitätsfrage, welche Familie ist denn eigentlich die meine hier?
So kann man das aus dem Ausdruck bringen, das ist richtig. Und ich habe meine Entscheidung getroffen, dass ich dieser anderen Familie, die dem jüdischen Glauben, dem jüdischen Volk beitreten wollte, und begann dann den langen, schwierigen Prozess der Konvertierung.
Wie war denn das für die jüdische Gemeinde in Bamberg? Ich meine, das ist ja auch eine eigentümliche Situation, hier einen jungen deutschen Menschen zu haben, der Shabbat Goy ist, also der eben Dinge, die man als Jude auf Shabbat am Samstag nicht machen darf, ausführen kann, der hier sozusagen eine integrale Rolle im jüdischen Gemeindeleben einnimmt, aber eben kein Jude ist. Das ist ja noch dazu Deutscher in der Situation. Und sie haben gesagt, alle 30 Gemeindemitglieder haben noch die KZ-Nummer an ihren Unterarm gehabt. Das muss ja auch für die jüdische Gemeinde in Bamberg eine sehr eigentümliche Konstellation gewesen sein. Wissen Sie, wie ging es der Gemeinde mit Ihnen?
Ja, man hat mir natürlich abgeraten, das zu machen, was ich machen wollte, den Übertritt. Und das ist natürlich auch ein Teil der Pflicht eines gläubigen Juden, die abzuraten, zu konvertieren. Ich bin dann, also proselytische Einstellung hat das jüdische Volk nicht. Ich bin aber, habe mich dann mehr oder minder mit Sturheit durchgesetzt und bin dann einem Rabbiner zugewiesen worden und habe mich dann diesem Konvertierungsprozess unterzogen und bin dann im Dezember 1986 konvertiert zum Judentum. Mhm.
Da ist noch eine Szene, die mir in Ihrer Biografie sehr nahe gegangen ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, ich nehme an, das ist zu einem Zeitpunkt, wo Sie noch nicht zum Judentum konvertiert sind, wo Sie in Israel waren und in Israel an der Klagemauer gebetet haben. Und das machen ja viele, Besucher von Jerusalem an der Klagemauer. Also die Klagemauer ist ja alten Mauer des alten jüdischen Tempels in Jerusalem, das in einem gewissen Sinn zum Allerheiligsten der jüdischen Kultur momentan gehört und das Beten an der Klagemauer eine sehr wichtige Rolle dort hat und auch eine Funktion für das Judentum hat. Aber dieses Beten war etwas, das ja auch jetzt für Sie ein überraschendes Erlebnis war.
Ja, ich war nie eine religiöse Person, obwohl meine Mutter katholisch war, sehr orthodox katholisch. Ich also Messdiener war in der Kirche. Meine Mutter wollte auch, dass ich auf eine katholische Schule gehe. Ich war aber trotzdem, war da immer eine gewisse Kälte, eine gewisse, ich konnte mich da nicht identifizieren. Das war etwas, wo ich eine Distanz hatte zwischen der Religion und meiner Einstellung dazu. Mhm. Und zum ersten Mal ging mir das Licht auf, wenn ich mal so sagen darf, als ich in Jerusalem war. Jerusalem ist ein spiritueller Magnet. Egal, ob man Muslim ist, Christ oder Jude. Es ist magische Anziehung. Und da habe ich es gespürt, diese kollektive Spiritualität, wenn ich so mal ausdrücken darf. Mhm. Und habe angefangen zu beten, wie ich noch nie gebetet habe. Und obwohl ich nicht Jude war. Und ich habe mich da zu Hause gefühlt. Das war ein Gefühl, ein spontanes Gefühl, das ich hatte. Dass natürlich dieses Gefühl später zu meiner Konvertierung führte, das wusste ich damals natürlich noch nicht. Das war ein langer Prozess.
Ja, aber da ist ja noch was passiert, wie Sie da gebetet haben. Da ist ja ein israelischer Rabbi nachher auf Sie zugegangen und hat Sie gefragt, wer Sie sind.
Ja, da waren Rabbiner, es sind immer orthodoxe Juden an dieser Klagemauer. Ob er Rabbiner war, weiß ich nicht. Aber wir waren orthodoxe Jude und der wollte wissen, woher ich komme und war erstaunt zu erfahren, dass ich das zum ersten Mal in einer Klagemauer war und so intensiv gebetet habe. Er dachte, ich wäre ein Jude. Und der hat mich praktisch meinte, dass eine sogenannte Neshama in mir lebt, das ist eine kabbalistische Einstellung, so eine mythische jüdische religiöse Einstellung, so dass ich praktisch versucht habe, nach Hause zurückzukehren. Ich habe es damals nicht verstanden, damals auch nicht weiter befasst, aber das war eine Begegnung, die mir später mehrmals durch den Kopf ging und wahrscheinlich unterbewusst mich weiter motiviert habe, diesen Konvertierungsprozess einzuhalten, der sehr schwierig war.
Wie alt waren Sie da?
Ich war 18 Jahre alt und okay. als ich meine Konvertierung beendet habe, war ich 27.
Weil dieser orthodoxe Jude hat er zu Ihnen gesagt, so wie Sie beten, kann er eigentlich nur ein Jude beten.
So ungefähr, ja.
Und es gibt eben diese jüdische, kabbalistische Vorstellung von einer jüdischen Seele in einem Goy, also nicht-jüdischen, in einer nicht-jüdischen Inkarnation. Das ist eine mystische Vorstellung des mystischen des mystischen Judentums. Das muss schon einen Eindruck machen, wenn jemand, ein orthodoxer Jude, einen dann auf den Kopf zusagt, dass man dann eine Verbindung hat, die vielleicht tiefer ist, als man gedacht hat.
Das ist richtig, aber ich habe es damals nicht verstanden und das war mir etwas, das ich Jahre später nachvollzogen habe, als ich mein Buch schrieb. Mhm.
Jetzt haben Sie gesagt, dass dieses Ereignis war, als Sie 18 waren, Sie sind dann mit 26 übergetreten. War das in Israel oder in Deutschland, wo Sie übergetreten sind?
In Deutschland. Und bin dann, nachdem zwei Monate nach meinem Übertritt, nach einem Monat nach meinem Übertritt, bin ich dann nach Israel ausgewandert.
Mhm. War das für Sie eine persönliche, spirituelle Entscheidung? Oder war das auch bewusst, weil ich nehme an, indirekt kann es davon nicht unberührt sein, auch eine Entscheidung als Deutscher der Nachkriegsgeneration mit der deutschen Verantwortung persönlich umzugehen?
Bis heute betrachte ich meine Auswanderung aus Deutschland nicht in der Sinne, dass ich dem Deutschland den Rücken gekehrt habe. Ich würde auch nie sagen, dass ich Deutschland und Deutsche verantwortlich halte heutzutage für den Massenmord an 6 Millionen. Es war für mich eine persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich halt den radikalen Weg zu Ende gegangen bin, um persönlich zu helfen, anderen, die darunter gelitten haben unter den ungeheuerlichen Holocaust, da gibt es ja kein Wort dafür, dass ich da für persönliche Verantwortung übernommen habe und persönlich etwas machen wollte, um es nicht, um einen kleinen Teil der Heilung einzuleiten durch meine eigene persönliche Engagement und Intensivierung, also nicht nur verbal, sondern wirklich Tacheles, wie man Jüdisch sagt, meine eigene Schweiß und Blut dazugebe, um dieses Land zu helfen und für Juden und mit Juden zu leben.
Wie erleben Sie das heute? Sie sind konvertierter Jude. Sie leben jetzt nicht mehr in Israel. Sie leben in Florida. In Florida gibt es auch eine starke jüdische Gemeinschaft. Sie sind gleichzeitig nach wie vor natürlich Deutscher. Fühlen Sie sich dieser Schicksalsgemeinschaft, ich nenne das mal so, der deutsch-jüdischen Schicksalsgemeinschaft, die einfach durch dieses Verbrechen der 40er Jahre in Deutschland diese zwei Nationen ja auf die fürchterlichste, aber auch auf die intimste Weise miteinander verbunden hat. Fühlen Sie sich hier in beiden Seiten zugehörig und was bedeutet das, sich vielleicht beiden Seiten hier zugehörig fühlen?
Identität war für mich immer schon ein Problem. Wer bin ich und wo gehöre ich hin? Also technisch gesehen bin ich amerikanischer Staatsbürger und israelischer Staatsbürger. Ich habe meine deutsche Staatsbürgerschaft abgelegt. Mhm. Technisch gesehen war ich in der israelischen Armee, diente als Offizier und lebte in Israel und habe als Arzt auch gearbeitet. Aber ich versuche, natürlich am Anfang war es schwierig, zu welcher Welt gehörte ich und deshalb habe ich nicht darüber geredet, auch meinen Kindern nie das darüber erzählt, weil ich nicht wusste, wo ich zugehöre. Heutzutage, nach einem gewissen Reifungsprozess, bin ich in Deutschland geboren, ich bin Israeli, ich bin Jude und ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen, um die Beziehung zwischen Deutschland und Deutschen und Juden und Israel aufrechtzuerhalten durch persönliche Beziehungen zu knüpfen. Ich habe keinerlei Aversion gegenüber Deutschland oder halte Deutschland oder die Generation heute verantwortlich für was passiert ist. Mhm. Aber das bedeutet aber nicht, dass man sich dem Ende der historischen Verantwortung entziehen kann. Mhm. Es gibt immer eine kollektive Verantwortung, die man mit der man sich befassen muss. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass Deutschland es eigentlich als eine der wenigen Länder in der Welt geschafft hat, diese besondere Beziehung herzustellen und beizubehalten. Man darf ja nicht vergessen, dass Deutschland heute eine blühende jüdische Gemeinde hat, dass Deutschland ein enger wirtschaftlicher Partner und militärischer Partner mit Israel ist, dass Deutschland wirklich alles Menschenmögliche gemacht hat, um diese Wiedergutmachung, was ein fürchterlicher Begriff ist, wieder einzuleiten. Und das haben wenige Länder geschafft und wenige Kulturen geschafft. Und von daher gesehen gehöre ich nicht zu diesen Gruppen von Juden, die Deutschland vorwerfen, ihr seid ja noch alle Nazis. Mhm. Das ist absoluter Unsinn. Deutschland hat sich wirklich durchgekämpft und hat sich zu einem... Ich kann zum Beispiel ein Beispiel, als ich vor 2 Jahren in Deutschland war und einen Vorträge gehalten habe, habe ich einen Vortrag in einer Schule gehalten und plötzlich, nachdem ich meinen Vortrag beendigt habe, hat mich ein junges Mädchen, 15 Jahre, 16 Jahre, hat mich gefragt, dass sie meine Geschichte nicht versteht, warum ich die erzähle. Und habe gesagt, verstehst du es nicht bezüglich dessen, was ich über mein Leben sage? Nein, weil Juden sind doch nicht anders als wir. Wir sind doch die gleichen Menschen. Das hat sich so internalisiert, dass diese Beziehung zum Judentum, dass heutzutage junge Deutsche, und ich kann nicht für alle Deutsche sprechen natürlich, das Judentum und Jüdischkeit als normal bezeichnen. Das ist war ein langer Prozess und ich muss sagen, darauf kann Deutschland stolz sein.
Mhm. Jetzt haben Sie natürlich teilweise schon eine Frage vorweggenommen, die ich Ihnen als nächste Frage stellen wollte. Sie kommen ja zumindest ab und zu nach Deutschland und erleben Deutschland jetzt sagen auch aus der Ferne und immer wieder nach Deutschland kommend in seiner Entwicklung. Und ich würde mal sagen, Deutschland 1965, 1985 und Deutschland 2016, da hat sich was verändert. Würden Sie diesen Veränderungen zustimmen und wie würden Sie sie charakterisieren?
Das ist eine schwierige Frage, die man, aber versuche jetzt mal zu beantworten. Aus Deutschland, vor der Wiedervereinigung bin ich schon ausgewandert. Ich kannte ja das Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland habe ich ja gar nicht kennengelernt, diesen ganzen Begriff. Aber im Ausland lebende Deutsche mitbekommen habe, war ich schon überrascht, stolz und auch optimistisch, dass nach dieser Wiedervereinigung ein normales Nationalbewusstsein sich entwickeln würde und das Deutsche wieder den Kopf hochhalten können und sagen, wir sind Deutsche und wir haben ein gefeindetes Vaterland. Aber was danach natürlich passiert ist, in den folgenden 20 Jahren ist ein von dem normalen Nationalbewusstsein, das jedes Land haben sollte, ist dann auch diese hässliche nationalistische Bewusstsein aufgetreten. Und ich würde es nicht sagen Neonazis, aber ein Bewusstsein, das andere ausschließt, weil man wieder Deutsche sein möchte, ohne das sogenannte Blut vermischen mit anderen Blüten vermischen lassen. Also ein gewisses rassistisches Denken kam wieder zur Oberfläche. Darüber bin ich sehr besorgt. Weil Gruppen wie AfD, Alternative für Deutschland und andere völlig neonazistische Gruppen sind eine Gefahr. Das ist eine populistische Reaktion auf Herausforderungen der Zeit, die man etwas anderes angehen sollte. Ich spreche jetzt von der Einwanderung von über 1 Million syrischen Flüchtlingen. Das wird als Bedrohung dargestellt und eine nationalistische und fast schon rassistische Reaktion hat sich da entwickelt. Das besorgt mich. Das ist natürlich nicht nur in Deutschland. Das hat andere Länder haben die gleiche Reaktion. Aber mit Deutschland insbesondere muss ich auch vorsichtig sein, wie mir das angeht.
Ja. Ja, und Sie haben wirklich vollkommen recht. Das ist eine Entwicklung. Und gerade jetzt mit der Wahl von Trump in den USA ist es ja auch offensichtlich eine globale Entwicklung, wo viele ja davon sprechen, dass in gewisser Weise der Geist der 30er Jahre wieder auferstanden ist. Und man kann einer Frau Le Pen in Frankreich mit einer Regierung Orban, mit Putin in Russland und wir wissen jetzt noch nicht, wo der neue amerikanische Präsident hier hingehen wird, aber es gibt ja auch hier am Anfang zumindest besorgniserregende Ereignisse. In Deutschland gibt es seit der Flüchtlingswelle 2015 auch sozusagen diesen Dammbruch, dass eine Partei wie die AfD wahrscheinlich im nächsten Bundestag einziehen wird. Hat hier Deutschland nicht eine besondere Rolle, einfach auch mit der Geschichte Deutschland in den 30er, 40er Jahren mit der Katastrophe, die hier ausgelöst wurde. Und die New York Times hat ja in einer ihrer letzten Ausgaben darüber geschrieben, dass vielleicht jetzt mit dem neuen amerikanischen Präsidenten jemand wie Angela Merkel auch zur Bannerhalterin einer liberalen Demokratie weltweit sich aufschwingen muss, weil es momentan einfach nicht so viel Bannerhalter mehr geben wird. Ist hier nicht Deutschland in einer besonderen Verpflichtung, gerade aus dieser Geschichte heraus, die Sie so persönlich erlebt haben?
Deutschland hat eine besondere Verantwortung, weil sie Nationalismus und Populismus, die Deutschen haben es erfahren, was solche Konsequenzen da sich herauskommen können. Und da gesehen von dieser historischen Erfahrung hat Deutschland eine historische Verpflichtung, meines Erachtens, sich da klar darzustellen, dass das in unserem Lande nicht wieder passieren soll und wird. Und ich muss sagen, Angela Merkel, die bewundere ich sehr, welche Stärke sie dasteht und sich da das deutlich artikuliert und natürlich auch uns hier in den Vereinigten Staaten warnt vor den Konsequenzen von Populismus und Nationalismus. Um es mal ganz klar darzustellen, was hier in den USA passiert, die Wahl von Donald Trump ist eine Tragödie. Mhm. Donald Trump ist ein Faschist, ein Populist und ein Nationalist, der aus den Löchern wieder die nationalsozialistische Denkweise rauszieht und sie benutzt. Ganz klar in seiner Wahlkampagne sie benutzt hat vor der internationalen Bank Kabale gesprochen. Das ist eine deutliche antisemitische Terminologie. Er ist ein Faschist und muss wie ein Faschist behandelt werden. Ich bin natürlich, wenn ich es gleich voraussagen kann, ich bin kein Trump-Fan. Und ich war nicht nur erstaunt, ich war auch schockiert, dass 62 Millionen Amerikaner blind einem Rattenfänger von Hameln hinterherlaufen und im Endeffekt dann, wenn es was passiert, sagen müssen, wir wussten darüber nichts und niemand hat uns etwas erzählt. Man muss deutlich zum Ausdruck bringen, dass spezifisch auch ganz deutlich in Deutschland, dass Populismus und Nationalismus immer nur einen Ausgang hat. Und das ist eine Katastrophe. Und die Katastrophe vor 70 Jahren waren es Juden, heute sind es Muslims. Wer ist der Nächste dran? Wir leben in einer sehr gefährlichen Situation. Und ich muss sagen, hoffentlich ist das deutsche System, ich spreche jetzt vom politischen System, stabil genug und stark genug, um sich diesen Populismus fern vom Leib zu halten, weil andererseits Geschichte wiederholt sich.
Absolut. Und ich meine, wir stehen jetzt erst am Anfang der Zeit und der Staub hat sich noch gar nicht gelegt, um wirklich abschätzen zu können, was hier passiert ist. Aber umso wichtiger ist es auch, historische Lektionen sich anzusehen und gerade weil der letzte Faschismus sein Epizentrum in Deutschland hatte, liegt auch eine große Verantwortung, wie die Deutschen damit umgehen, aber vielleicht auch eine Chance, weil vielleicht hier in Deutschland auch eine gewisse moralische Reife entstanden ist, die, wenn ich das als Österreicher so anfügen kann, ich nehme sehr schmerzhaft wahr den Unterschied zwischen der Alltagskultur in Deutschland und der Alltagskultur in Österreich. Und einer meiner Interpretationen dessen ist, dass es Österreich eigentlich bis zur Affäre Waldheim hervorragend gelungen ist, sich als Opfer des Nationalsozialismus darzustellen und hier eigentlich eine Verdrängungskultur sich leisten konnte über Jahrzehnte, die Deutschland sich in den letzten 70 Jahren nicht so leisten konnte. Aus dieser sicher auch höchst unangenehmen Situation für die Deutschen ist aber zum Teil zumindest auch eine moralische Verantwortlichkeit entstanden, die hoffentlich auch in diese jetzige Weltsituation eingebracht werden kann.
Ja, ich bin grundsätzlich ein Optimist. Ich sehe das Leben nicht vom pessimistischen Aspekt da. Ich bin optimistisch, weil Deutschland ist ein Land, das kann auf sich stolz sein. Die moralische Reife ist definitiv da. Dass es natürlich in einer lebendigen und vitalen Demokratie, wie es in Deutschland gibt, auch andere Parteien an die Oberfläche treten und wahrscheinlich unser Parlament gewählt wurden, ist zwar besorgniserregend, aber ist auch nicht die Katastrophe. Weil populistische Parteien kommen und gehen, wenn das übergreifende politische System stabil genug ist, um das zu tolerieren. Ich bin mir fast sicher, dass die Deutschen, man kann sich nie 100% sicher sein, aber dass die Deutschen diesen Populismus nicht zum Opfer fallen. In den USA habe ich da leider, bin ich nicht so optimistisch, weil in den USA gibt es eine ganz fundamentale rassistische und nationalistische und populistische Bewegung, die sehr besorgniserregend ist. Und wir haben, glauben nicht, dass wir hier das Werkzeug haben, das politische Werkzeug, um das wieder zu reparieren. Es wird gefährlich werden hier in diesem Land. Und man muss sich gegenüber allen wappnen.
Jetzt habe ich hier eine Frage per E-Mail von einem Hörer reinbekommen, der sich einem anderen Themenkomplex zuwendet. Er schreibt, dass man sich als Deutscher und Sohn eines Wehrmachtsoffiziers von der deutschen Geschichte so persönlich betroffen fühlt. Das ist verständlich, dass man hier einfach das, was den Juden angetan wurde, als sein persönliches Schicksal wahrnimmt. Kann ich gut verstehen. Weshalb wird man aus diesem Grund auch selber Jude?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Es war natürlich kein Prozess, wo ich gesagt habe, ich fühle mich schuldig, ich habe eine persönliche Sühne und ich muss das jetzt reparieren. Das war nicht der Fall. Ich habe mich praktisch in das Judentum verliebt, wenn ich mal diesen Begriff naiv nutzen darf. Ich bin von Schuld und Sühne zur Überzeugung gekommen, dass das ist eine Kultur, eine Lebensweise, eine Region, die mir zustimmt, mit denen ich mich infizieren kann. Und es ist auch ganz klar, man darf und kann nicht konvertieren, wenn man nur von Schuld motiviert ist. Das dauert auch deshalb so lange, bei mir hat es 7 Jahre gedauert, um seine innere Reife darzustellen und dass man auch gegenüber einem Rabbinatsgericht, das im Endeffekt die Entscheidung fällt, dass man eben auch überzeugend darstellt, dass man als Jude leben möchte. Das war ein langer Prozess, es war ein Reifeprozess. Es war nicht garantiert vom A zu B, ich fühle mich schuldig und ich möchte persönliche Sühne, aber fühle mich persönlich schuldig und deshalb werde ich Jude. So einfach war das nicht. Das war eine bewusste, überzeugende Übertritt in eine andere Welt, mit der ich mich identifiziert habe.
Sie haben, also so formuliert, Sie haben sich in diese Welt verliebt.
Richtig.
Können Sie Ihre Liebe beschreiben?
Und ich muss sagen, ich habe nichts gegen Katholizismus, bitte nein. Ich bin der Katholizismus heute ist also ein anderer Katholizismus, den ich erfahren habe. Aber ich suchte eine gewisse intime Verbindung mit dem, was wir in Englisch als Higher Power, als ein Gott, manche nennen das Gott, manche nennen das Higher Power, eine spirituelle Verbindung gesucht habe, eine Beziehung gesucht habe, die ich gefunden habe. Diese Beziehung, nachdem ich mein Leben leben könnte. Und was auch unterschiedlich ist zum Judentum, zum Christentum, um seine Erfüllung im jetzigen Leben zu suchen und im jetzigen Leben Dinge zu machen, die anderen helfen können, die Welt zu verändern. Sehr heute bezogen, auf Gegenwart bezogene Religion, was ich natürlich mich persönlich sehr angezogen hat und deshalb ich diesen Übertritt vollzogen habe.
Eine weitere Frage sagt, Sie haben ja einige Zeit auch in Israel gelebt und Sie haben sich dann entschieden, in die USA auszuwandern. Wie kam es dazu, dass Sie aus Israel in die USA gingen? Und wie sehen Sie auch die israelische Politik, vor allem gegenüber den Palästinensern? Gibt es hier einen Zusammenhang?
Okay, das sind 2 Fragen. Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe mich mit einer Amerikanerin verheiratet. Wir haben uns in Tel Aviv kennengelernt. Eine jüdische Amerikanerin und in New York geboren. Und nach dem ersten Golfkrieg 1991 wollte sie wieder zurückkehren nach die USA. Okay. Und da bin ich mit ihr mitgezogen. Es war meine einzige Familie, die ich hatte. Das war nicht einfach, aber ich habe es dann weil sie meine Familie darstellte und wir hatten ein Kind zusammen schon an diesem Zeitpunkt. Das war die einzige logische Konsequenz, die ich da ziehen konnte. Na, bezüglich dem palästinensischen Problem. Es gibt in Israel zwei Gruppierungen, die nennen das rechts oder links, die völlig nationalistisch oder mehr linksorientiert, die natürlich das palästinensische Problem unter anderem Blickwinkel betrachten. Momentan haben wir eine sehr nationalistische Regierung unter Benjamin Netanyahu, die natürlich die minimalste Lösung für das palästinensische Problem als maximal akzeptiert. Das heißt, Trennung und lasst uns in Frieden und wir werden die Sicherheitskontrolle über die Westbank übernehmen. Ich gehöre zu einer anderen Gruppierung. Ich bin davon überzeugt, dass ein Frieden zwischen Juden und Palästinensern nur stattfinden kann, wenn wir uns gegenseitig anerkennen als Völker, als Volk, wenn wir uns bereit sind, auch Schuld zugestehen für was passiert ist auf beiden Seiten durch persönliche Beziehungen langsam wieder eine vertrauliche Beziehung aufbauen können zwischen Individuellen und dann zwischen unseren Völkern. Das wird lange dauern. Und deshalb müssen wir, wie Yair Lapid, einer der Politiker in Israel, mal deutlich zum Ausdruck gegeben hat, wir müssen eine schlechte Scheidung durchführen, uns trennen, um später dann wieder miteinander Verbindung aufzubauen. Und das wird lange dauern. Das ist ein Prozess, der jetzt schon fast 60 Jahre andauert. Und es wird wahrscheinlich noch Jahre benötigen, um diese Lösung herbeizuführen. Es wird dann kein Camp David Handschlag in Washington darstellen, wo man sich vor dem White House trifft und dann halt Frieden unterschreibt, ein Dokument, das den Frieden attestiert, unterschreibt. Das wird es nie geben. Es wird nur eine von einem Person zu einer anderen Person, von Juden zu Arabern, persönliche Beziehungen aufgebaut werden. Und da bin ich sehr aktiv engagiert. Ich bin sehr involviert in der Friedensbewegung mit Freunden in Israel und mache seinen persönlichen Punkt, wo ich sage, ich bin einer, der versucht, Frieden aufzubauen. Und Frieden wird nur durch persönliche Beziehungen bestehen. Und hoffentlich wird das in meinem, solange ich noch lebe, es wird mal passieren.
Interessant, dass Sie die Formulierung wählen, Friede wird nur durch persönliche Beziehungen geschehen. In einem gewissen Sinn sehe ich, neben dem, dass es einfach allgemein ein offensichtlich wahrer Satz auch ist, hier auch eine Reflexion Ihrer eigenen Biografie drinnen. Der Friede, der vielleicht der junge Bernd Wollschläger in diesem Spannungsfeld zwischen seinem Wehrmachtsvater und der Gräfin Stauffenberg in dieser Schützenstraße 20 in Bamberg erlebt hat, in dem sich ja in einer ganz konkreten häuslichen, fast familiären Situation die Tragik eines Jahrhunderts widerspiegelt, dass hier Schicksale von Völkern und Schicksale von Religionen eigentlich, und so war ja zumindest Ihre Entscheidung, nur durch persönliche Beziehung einen Schritt weitermachen können. Sie haben ja mit Ihrem auf die jüdische Gemeinde in Bamberg zugehen einen Schritt der Beziehung gemacht und man kann auch Ihr Leben wirklich als einen konsequenten Versuch, diese Beziehung zu leben und zu gestalten, auch verstehen, also wirklich hier auch den Übertritt von einer Familie in die andere Familie und als deutscher Jude in Israel zu leben. Ist es nicht auch so, dass die höchst komplizierte, höchst komplexe, widersprüchliche Situation zwischen Palästinensern und Israelis, die mittlerweile ja auch mit der europäisch-westlichen Kultur und der arabischen Kultur mit all dem, mit all diesem geschichtlichen Ballast, das verbunden ist, dass hier eigentlich auch eine Dreiecksbeziehung zwischen deutscher Geschichte, israelischer Geschichte und arabisch-palästinensischer Geschichte ist, schlicht und einfach, weil viel dessen, was vielleicht auch israelische Überreaktion in dieser bedrohten Situation in Israel ist, auch mit dem Schicksal der Juden in Deutschland zu tun hatte oder zumindest durch Deutschland verursacht. Das heißt, als Deutsche sind wir eigentlich in dieser Beziehung nach wie vor drinnen. Frage, sehen Sie das auch so? Und wie sehen Sie das sozusagen aus einer Perspektive, wo Sie ja eigentlich aus beiden Blickwinkeln die Situation wahrnehmen können?
Zwischen Deutschland und Israel gibt es eine besondere diplomatische und kulturelle Verbindung, die immer stärker wird und nicht schwächer wird. Das ist eine tiefe Freundschaft, weil sich beide Parteien respektieren. Deutschland ist zum Beispiel einer der wichtigsten militärischen Partner Israel im Nahen Osten. Die Verkauf von 6 U-Booten ist ein Beispiel dafür. Und Deutschland sollte immer eine deutliche Rolle spielen in der Sicherheit von Israel. Aber Deutschland sollte sich nicht zurückhalten, als Freund und Partner Kritik zu üben. Das ist kein Antisemitismus, das ist keine Israel-Feindlichkeit, sondern gute Freunde kritisieren sich. Und das sollte Deutschland aufrechterhalten. Und ich muss sagen, ich bin die Politik der gegenwärtigen Regierung in Deutschland ist genau die richtige Einstellung, Israel zu unterstützen, für seine Sicherheit und wirtschaftliche Fortschritte immer zu unterstützen, aber auch deutlich auch mal zum Ausdruck zu geben, dass eine Lösung eines Problems, wie die israelische-palästinensische Beziehung momentan aussieht, dass eine Lösung eines Problems gefunden werden muss und dass mutige Schritte vorwärts und zueinander gemacht werden müssen, dass sich mutige Führer sozusagen, in Deutschland ist ein schlimmes Wort, aber die Politiker vortreten und sagen, wir haben den Mut und die Überzeugung, miteinander zu arbeiten und das müssen wir machen. Es sieht momentan alles grau aus und manchmal auch schwarz, aber es wird passieren. Wir müssen uns nur bemühen, die Generation, die jetzt aufgewachsen, miteinander austauschen, zueinander zugehen zu lassen, im Möglichen miteinander eine Beziehung aufzubauen, weil Frieden kommt nur durch persönliche Beziehungen zustande. Und da kann Deutschland eine große Rolle spielen.
Herr Wurschke, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit hier angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie sich hier wirklich die Zeit genommen haben und auch in der Offenheit, in der Sie Ihr eigenes Leben hier mit uns mitreflektiert haben. Und den Satz, den Sie gerade am Schluss gesagt haben, dass das Ganze nur aus persönlicher Beziehung geschehen kann. Ich denke, dass Ihre Biografie hier wirklich auch dafür spricht. Und insofern herzlichen Dank, dass Sie uns auch wirklich diesen Einblick in Ihre Biografie gegeben haben, in der sich wirklich auch das Schicksal des jüdischen und des deutschen Volkes mitspiegelt. Und herzlichen Dank auch für die Zuhörer. Ich hoffe, dass das für Sie auch ein bereicherndes Gespräch war und einen schönen Abend hier aus Frankfurt.
Gute Nacht. Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.